ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und für alle Menschen, die mit Gebärmutter und Eierstöcken zur Welt gekommen sind. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn uns interessierte Männer zuhören. Unseren Podcast hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. Und meine Podcastpartnerin ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und mir wieder zugeschaltet aus Hamburg. Hallo zu Ihnen.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Und Frau Schaudig hat heute ihre langjährige Praxispartnerin mitgebracht, eingeladen zu uns in den Podcast. Ich begrüße Anneliese Schwenkhagen. Sie ist gynäkologische Endokrinologin, Frauenärztin im Vorstand der Deutschen Menopausegesellschaft und sie ist Buchautorin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den diversen Themen rund um Hormone und Gehirn. Und in der heutigen Folge soll es um die prämenstruelle dysphorische Störung, kurz PMDS, und um die zyklische Migräne gehen. Wir wollen wissen, welche hormonellen Zusammenhänge kennt man da? Wie können sich PMDS und Migräne in den Wechseljahren verändern? Und wie kann uns Frauen geholfen werden? Ich freue mich, dass Dr. Anneliese Schwenkhagen heute Zeit für uns hat, heute zu Gast bei uns ist. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Frau Schwenkhagen, bevor wir uns diese prämenstruelle dysphorische Störung anschauen, würde ich noch mal kurz über das PMS sprechen wollen. Denn diese prämenstruelle Störung, die ist wahrscheinlich vielen unserer Hörerinnen bekannt, dass sozusagen die Tage vor den Tagen so ein bisschen anstrengend werden. Viele berichten über Brustspannen, dann geht die Laune in den Keller. Manche haben auch Kopfschmerzen. Wodurch wird denn dieses PMS ausgelöst?
Also man muss sehr genau unterscheiden zwischen einem PMS und einem PMDS. Sie haben das ja gerade sehr schön schon beschrieben. Die meisten Frauen merken ihren Zyklus. Sie merken, dass es ihnen in der zweiten Zyklushälfte nicht so geht wie in der ersten, dass sie vielleicht Brustspannen haben, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass sie vielleicht auch so ein bisschen Kopfschmerzen vor der Regel merken, nicht viel, aber etwas, dass sie vielleicht auch so ein bisschen Unterbauchschmerzen während der Regel haben. Das ist weit verbreitet und das ist was, mit dem die meisten Frauen ganz unproblematisch zurechtkommen. Das, was das PMDS, die prämenstruelle dysphorische Störung, vom PMS, dem prämenstruellen Syndrom, erheblich unterscheidet, ist die psychische Beteiligung. Frauen mit PMDS haben vor der Regelblutung, das kann, wenn es schlecht läuft, sozusagen schon mit dem Eisprung anfangen, viele, viele psychische Symptome. Im Vordergrund steht sowas wie Gereiztheit, die Stimmung ist nicht stabil, Rumschreien, Wut. Es gibt auch sowas wie eine depressive Verstimmung, es kann auch Ängstlichkeit und Anspannung geben. Aber das, was ganz doll im Vordergrund steht, ist diese Stimmungsinstabilität. Und das, diese Reizbarkeit, ja, das geht dann vielleicht am Tag im Job noch gut und abends zu Hause kracht's dann richtig. Ja, das sind so die typischen Symptome dieser Patientin. Die haben auch eine Menge andere Symptome. Ja, die sind dann vielleicht haben Konzentrationsschwierigkeiten, fühlen sich müde, fühlen sich erschöpft. Essverhalten ist völlig durch den Wind, zu viel, zu wenig. Es gibt alles. Die haben auch diese körperlichen Symptome, die die prämenstruellen Syndrompatientinnen haben können. Also ein bisschen Gelenkbeschwerden, ein bisschen Wassereinlagerung, Brustspannen oder sowas. Aber das, was diese Frauen, ich sag's mal platt, in den Wahnsinn treibt und das Leben in zwei Hälften zerfallen lässt, sind nicht die körperlichen Symptome, sondern die psychischen Symptome. Das ist das eigentlich Entscheidende, was diesen Frauen wirklich auf der Seele liegt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich habe immer so gedacht, dieses PMS sei so ein bisschen die kleine Schwester vom PMDS. Aber liege ich da falsch?
Naja, es gibt sicherlich einen Graubereich. Also wenn ich ein bisschen schlechte Stimmung in der zweiten Zyklushälfte habe, das aber letztendlich nicht nennenswert als belastend empfinde, dann bewege ich mich in einem Graubereich. Es gibt Kriterien, um ein PMDS zu diagnostizieren. Und wenn Patientinnen zu uns kommen und wir klären, was genau haben die, dann arbeiten wir genau diese Kriterien ab. Das sind 5 Symptome, die Patientinnen haben müssen und davon eben eins dieser Kernsymptome, dieser psychischen Symptome. Die müssen immer in der zweiten Zyklushälfte auftreten. Sie dürfen nicht durch irgendwas anderes erklärbar sein, zum Beispiel, weil jemand eine psychiatrische Grunderkrankung hat. Und ganz wichtig ist, das, was da passiert, muss zu einer Beeinträchtigung meines sozialen Umfelds führen. Also egal, im Beruf, in der Schule und in der Familie. Das legt nochmal diesen Fokus auf diese starke psychische Belastung. Das heißt, ja, man kann vielleicht sagen, das PMS ist die kleine Schwester, aber das ganz Entscheidende ist, die prämenstruelle dysphorische Störung ist eine echte ZNS-Erkrankung.
Was heißt ZNS?
Während des zentralen Nervensystems. Mhm. Während das PMS einfach was ist, was auch durch diese hormonelle Disbalance in der zweiten Zyklushälfte passieren kann. Die Frauen, die so eine klassische PMDS haben, haben einen völlig normalen Zyklus. Da ist hormonell alles komplett in Ordnung. Auch das unterscheidet Frauen. Also so prämenstruelle Störungen leben ja auch viele Frauen am Beginn der Wechseljahre. Die haben aber nicht jetzt plötzlich alle PMDS, sondern die haben einfach ein hormonelles Ungleichgewicht und das macht halt Symptome, wie zum Beispiel Wassereinlagerung. Aber das ist eben von dem, was da von der Entstehung dieser Krankheit, was die Entstehung der Krankheit angeht, was vollkommen anderes.
Okay, also ich versuche es jetzt mal zu sortieren. Sie haben gesagt, 5 Symptome, damit diagnostizieren Sie. Wollen Sie die 5 mal nennen?
Ja, ich kann die der Reihe nach. Also die Kernsymptome sind Ängstlichkeit, Anspannung, depressive Verstimmung, Affektlabilität, Wut und Reizbarkeit. Eins davon müssen Sie haben. Und die Zusatzsymptome, von denen Sie dann entsprechend 4 mindestens haben müssen, wäre Interessensverlust, Konzentrationsschwierigkeiten, sowas wie Lethargie, Ermüdbarkeit, Energieverlust, Appetitveränderung, also Fressattacken zum Beispiel, das entweder zu viel Schlafen oder zu wenig Schlafen, Schlafstörungen im weitesten Sinne. Ganz wichtig ist noch dieser Aspekt des Kontrollverlusts, das subjektive Gefühl von Kontrollverlust und dann eben die körperlichen Beschwerden mit Brustspannen, Gelenkbeschwerden und Wassereinlagerung. Von dieser langen Liste brauchen Sie mindestens 5 Symptome und eben eins von diesen psychischen Symptomen als ganz wichtiges Kernsymptom.
Und Sie sagen, das Besondere ist auch, dass es sozusagen schon nach dem Eisprung losgeht, also dass wirklich der Monat in 2 Hälften zerfällt.
Genau, das ist das, was die Frauen auch sagen. Das gibt es, es ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die merken erst 3 bis 4 Tage vor der Regel, dass es so richtig losgeht. Und es gibt Frauen, die merken mit dem Eisprung, dass es losgeht. Möglicherweise sind das 2 verschiedene Subtypen der prämenstruellen dysphorischen Störung, bei denen so ein bisschen was anderes im Gehirn passiert. Aber am Ende des Tages ist es in beiden Fällen so, dass der Eisprung an sich diese Probleme im Gehirn auslöst. Wenn sie keinen Eisprung haben, das hat man auch sehr, sehr früh schon verstanden, wenn Frauen noch keine Blutung haben oder die letzte Regelblutung schon hinter sich haben oder eben schwanger sind, haben diese Frauen keine PMDS. Gibt's nicht. Es gibt es immer nur, wenn sie einen Eisprung haben, sonst nicht.
Und was passiert mit dem Eisprung, würde jetzt Frau Schaudig sagen, da gibt es das Progesteron. Was weiß man denn, was dann eigentlich passiert im Gehirn und was da irgendwie falsch sozusagen zusammenläuft?
Ja, ich fange vielleicht mal so ein bisschen historisch an. Man hat eben am Anfang gedacht, okay, das ist eine Disbalance zwischen zu viel Östrogen und zu wenig Progesteron. Dann hat man aber sehr schnell verstanden, das ist überhaupt gar nicht das Problem, sondern, wenn man es mal bösartig formuliert, wenn man Progesteron gibt, wird es schlimmer. Und dann hat man weitere Forschung gemacht und festgestellt, okay, das Entscheidende, oder es gibt 2 ganz entscheidende Bereiche im Gehirn, die betroffen sind und die nicht so richtig ablaufen, wie sie eigentlich sollten. Das war ein bisschen weiter ausholen. Fangen wir erstmal mit dem einen an. Es dreht sich um den sogenannten GABA-Rezeptor. Das ist ein Rezeptor im Gehirn, der ganz breit im Gehirn, an ganz vielen Stellen im Gehirn von Bedeutung ist. Und wenn der aktiviert wird, führt das normalerweise, ich formuliere das mal ganz einfach, zu einer Entspannung, Beruhigung. Das ist das, was die Aktivierung dieses Rezeptors macht. Und Mutti Naturs Beruhigungsmittel ist das Progesteron. Das gilt für alle Frauen, die keine PMDS haben. Das Problem ist, das Progesteron beziehungsweise sein Hauptmetabolit, um den geht es hier, also sein Hauptstoffwechselprodukt, das ist das sogenannte Allopregnanolon. Das interagiert normalerweise mit diesem GABA-Rezeptor, wie zum Beispiel auch Beruhigungsmittel das tun oder auch Alkohol. Ja, also das heißt, dieses Allopregnanolon, was in der Leber aus dem Progesteron gebildet wird, interagiert mit dem Rezeptor und macht eben bei gesunden Frauen eine Beruhigung, hat eine schlafanstoßende Wirkung, alles ganz wunderbar. Das nutzen wir ja auch durchaus aus in der Therapie von Frauen nach den Wechseljahren oder in den Wechseljahren, weil es eben viele Frauen gibt mit Schlafstörungen, die das dann auch ganz wunderbar finden, dass diese entspannende, schlafanstoßende Wirkung von Progesteron da ist. So. Und das Problem bei den Frauen mit der PMDS ist, dass dieser GABA-Rezeptor in seiner Struktur verändert ist. Das hat man mittlerweile tatsächlich auch nachweisen können, dass Frauen mit PMDS einen veränderten Rezeptor haben. Und was dann passiert ist, dass dieses Allopregnanolon auf diesen veränderten GABA-Rezeptor trifft. Und dann passiert, so stellt man sich das vor, genau das Gegenteil. Dann werden diese Frauen eben reizbar, wütend, Angst, Nervosität, Depressivität. Das heißt, der eigentliche Effekt, den das Progesteron haben soll, der funktioniert in dieser Phase nicht. Jetzt ist das aber keine statische Geschichte. In der Schwangerschaft haben wir ganz viel Progesteron. Jetzt wird jede Hörerin, die genau zugehört hat, sagen, ja, aber da müssten diese Frauen doch die ganze Zeit krank sein. Nein, so einfach ist es nicht, weil dieser GABA-Rezeptor sich auch verändert in seiner Struktur und anpasst an die Gegebenheiten. Okay. Und das Problem ist eben diese Zyklizität, erst Östrogen, dann Progesteron. Und dieser Anstieg, akuter Anstieg des Progesterons, der dann auf diesen veränderten Rezeptor trifft, der löst eben diese Symptome aus. Daraus kann man auch ganz leicht ableiten, dass für Frauen mit einer prämenstruellen dysphorischen Störung die Gabe von Progesteron keine gute Idee ist. Das hat man sogar getestet. Das waren so die allerersten Untersuchungen, die man gemacht hat zur prämenstruellen dysphorischen Störung. Man hat Frauen, die schon durch die Wechseljahre durch waren, keine Hormone bekommen haben und einfach auch keine klimakterischen Beschwerden hatten, denen aber früher eine PMDS hatten, denen hat man erst Östradiol gegeben, dann Progesteron, da konnte man sehen, dass die Symptome dadurch ausgelöst wurden. Das ist sozusagen quasi einer der indirekten Beweise dafür, dass Progesteron bei der Entstehung dieser Erkrankung ganz wichtig ist. Das heißt, man kann eine PMDS mit Progesteron nicht behandeln, man kann es aber damit schlimmer machen. Also das eine große Thema ist das Progesteron-Allopregnanolon-GABA-Rezeptor-Problem. Und das zweite große Problem, was diese Frauen haben, ist eine Störung im Serotoninsystem. Da hat man schon lange gewusst, dass das Serotoninsystem eine Rolle spielt, weil man Frauen, das können wir ja auch später nochmal detailliert besprechen, mit Medikamenten behandelt hat, die genau an diesem System andocken. Und man hat immer gedacht, dieses System muss eine Rolle spielen. Und mittlerweile hat man es tatsächlich, das ist so ungefähr zwei, drei Jahre her, hat man tatsächlich nachweisen können, dass Frauen mit einer PMDS auch eine Störung im Serotoninsystem haben. Da ist ein bestimmter Transporter überaktiv, der schafft das Serotonin weg von der Stelle, wo es eigentlich gebraucht würde. Eigentlich ist dieses Serotoninsystem was eher in vielen Fällen mit einer guten Stimmung verbunden ist. Und bei diesen Frauen weiß man eben, die haben ein Problem mit diesem Serotonin im sogenannten synaptischen Spalt. Und das macht auch total viel Sinn, wenn man sich jetzt überlegt, dass man diese Frauen eben mit einem Medikament behandelt, was eben genau da ansetzt und da mehr Serotonin zur Verfügung stellt, dann geht es diesen Frauen tatsächlich besser.
Sprechen Sie über diese Serotonin-Wiederaufnahmehemmer?
Ja, genau. Okay, über die spreche ich.
Okay, genau. Gut.
Und das Letzte, was so die ganz neue Forschung ist, das hat man auch schon lange vermutet, ist, dass es bei Frauen mit einer PMDS eine Veränderung des neuronalen Netzwerks im Kopf gibt, des Kontrollnetzwerks, was dafür verantwortlich ist, wie unser Verhalten abläuft. Und man hat schon vor vielen Jahren vermutet, dass es Veränderungen gibt, die dazu führen, dass wir, sagen wir mal, ein angemessenes soziales und emotionales Verhalten aufrechterhalten können. Und mittlerweile kann man das tatsächlich auch zeigen mit Untersuchungen, bei denen man anschauen kann, wie funktioniert das Gehirn. Da gibt es bildgebende Verfahren, mit denen man das machen kann. Und da sieht man tatsächlich, dass bestimmte Strukturen im Gehirn bei Frauen mit einer PMDS anders funktionieren als bei gesunden Frauen. Und das Spannende daran ist, dass man das tatsächlich, das hätte ich auch nicht so vermutet, aber das sind so die ganz aktuellen Forschungen aus dem letzten Jahr, sogar schon in der Follikelphase sehen kann. Das heißt, die Gehirne von Frauen mit einer PMDS sind anders als die Gehirne von Frauen, die diese Erkrankung nicht haben.
Okay, also ich werde damit geboren.
Ja, so ein bisschen. Mhm. Und das ist auch genau der Punkt. Diese Frauen haben diese Krankheit von der ersten Regelblutung an bis zur letzten Regelblutung. Das führt vor allen Dingen bei jungen Frauen, die in der Pubertät sind. Pubertät ist sowieso anstrengend. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben diese Umbauphase im Gehirn, ja, und dann haben Sie blöderweise auch noch eine PMDS. Mhm. Dann haben Sie sozusagen zwei Faktoren, die es Ihrem Hirn wirklich schwer machen. Und manchmal ist es wirklich so, dass es irgendwie gar nicht auffällt, dass es was Zyklusabhängiges ist. Die sind so nach dem Motto, die ist aber heftig in der Pubertät. Und keiner kriegt mit, hey, in der zweiten Zyklushälfte ist es noch viel schlimmer. Dabei könnte man gerade für diese jungen Frauen zum Beispiel durch die Anwendung der Pille ganz viel tun.
Frau Schaudig, Sie und Frau Schwenkhagen haben ja diese Hormonspezialpraxis in Hamburg. Das heißt, Sie sehen wahrscheinlich eh schon viele schwierige Fälle und vielleicht auch viele Frauen mit PMDS. Haben Sie so ein Gefühl, wie viele Ihrer Patientinnen damit ein Problem haben? Oder gibt es dafür auch Zahlen?
Das können wir natürlich gar nicht so sagen, weil das ja diese Patienten sind, die dann zu uns kommen. Das heißt, den Range, den wir sehen, der ist natürlich schon übertrieben viele PMDS-Frauen. Also das kann man nicht übertragen auf die Gesamtbevölkerung, weil wir sehen quasi die, die ein echtes Problem haben. Ich glaube, das weiß Anne Schwenkhagen noch besser, das sind ungefähr 4% der Frauen insgesamt. Also wir sehen einfach mehr und vor allen Dingen, da kommen wir, glaube ich, später nachher nochmal drauf, dass es Richtung Wechseljahre mehr zu werden scheint. Ich habe mal noch mal eine andere Frage auch an dich, Anne. Vielleicht, weil du das auch immer so schön erklärst mit der Menge. Du hast vorhin gesagt, komischerweise haben ja Frauen mit dem PMDS in der Schwangerschaft kein Problem. Und da hast du auch gesagt, ja, da passiert was anderes. Es hat ja dann auch mit der schieren Menge des Progesterons zu tun. Vielleicht magst du das noch mal so ein bisschen erklären, was da am GABA-Rezeptor passiert.
Also ganz genau weiß man das nicht. Man weiß nur, dass der GABA-Rezeptor sich in seiner Struktur verändert im Verlauf der Schwangerschaft. Der passt sich sozusagen an die neuen Gegebenheiten einfach an. Und das tut er tatsächlich sogar auch in der Lutealphase. Also der GABA-Rezeptor bei ganz gesunden Frauen, aber eben auch bei kranken Frauen, sieht in der Anfang der zweiten Zyklushälfte tatsächlich anders aus als in der zweiten. Aber das Gemeine daran ist, das ist alles total schwierig zu untersuchen, wie so ein Rezeptor aussieht, weil man kann ja schlecht einfach eine Nadel ins Gehirn stecken und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, und ständig Biopsien nehmen geht irgendwie auch nicht. Das heißt, das sind schon sehr komplizierte Studienverfahren, mit denen man dann solche Veränderungen tatsächlich nachweisen kann oder rückschließen kann, was da gerade am Rezeptor passiert.
Ja, ich habe immer gedacht, es hat was mit der Menge des Progesterons zu tun. Du erklärst es ja auch mal ganz schön. Wenn ich ein bisschen Alkohol trinke, dann bin ich so ein bisschen angeregt. Wenn ich mehr Alkohol trinke, bin ich aggro. Aber wenn ich ganz viel Alkohol habe, schlafe ich ein. Und das ist ja ein Symptom, was die Frauen in der Schwangerschaft oft sagen, dass sie, einer hat mal zu mir gesagt, so eine süße Müdigkeit haben. Und ich weiß von mir selber, ich habe immer nur gedacht, wo ist die nächste Couch? Wo kann ich mich mal hinlegen? Also man ist ja müder in der Schwangerschaft und hat das was mit der Menge vom Progesteron zu tun.
Ja, das hat was, das ist sozusagen, das gilt eben auch fürs Progesteron bzw. Allopregnanolon, dass das eben so einen Kurvenverlauf hat. Je nachdem, wie viel gerade da ist, hat es unterschiedliche Effekte am Rezeptor. Aber wie das jetzt ganz genau funktioniert bei Frauen mit PMDS und bei gesunden Frauen, ja, wie das ganz genau funktioniert, ist tatsächlich nicht geklärt. Aber das ist tatsächlich genau das, was du beschreibst. Ein bisschen Progesteron hat einen total anderen Effekt als so eine mittlere Dosierung und als eine ganz hohe Dosierung. Völlig richtig.
Frau Schwenkhagen, Sie haben ja auch schon gesagt, dass mit der Pubertät, dass man dann das oft auch nicht erkennt bei den Mädchen und einfach nur denkt, boah, die ist aber krass drauf in ihrer Pubertät. Die pubertiert ja schwierig. Ich meine, Sie beide kennen sich eben auch sehr gut aus bei dem Thema, sehen viele Frauen, aber ich denke, dass generell wird es wahrscheinlich auch öfter doch mal übersehen oder vielleicht dann eher so als Depression eingestuft, oder?
Naja, also erstmal ist es so, dass den Frauen überhaupt nicht am Anfang oft überhaupt nicht klar ist, mit was sie es da zu tun haben. Irgendwann merken die Frauen dann, das ist immer vor der Regel. Ja, es fängt vor der Regel an, wann auch immer, wenn es ganz schlecht läuft, 14 Tage vorher. Und die merken erstmal gar nicht, die merken nur, mir geht's schlecht. Und die Frauen mit der Depression, oder mit einer Angststörung, die haben ihr Symptom eben immer. Die haben das nicht, die haben keine gesunde Zeit. Okay. Also die Frauen mit einer PMDS sagen, in der ersten Hälfte meines Zyklus, da geht's mir total gut. Wenn ich anfange zu bluten, dann habe ich vielleicht noch ein, zwei Tage einen Überhang, ja. Aber danach bin ich mit meiner Leistungsfähigkeit ganz weit vorne. Dann kann ich alles, was ich möchte. Dann fühle ich mich super. Dann ist alles fein in meinem Leben. Und dann kommt die zweite Zyklushälfte und plötzlich sind da diese negativen Gedanken, dieses Destruktive, dieses ich stelle meine Beziehung in Frage, dieses ich verzweifle an allem, was ich tue, diese ganzen dunklen Gedanken, dieses nicht mehr schlafen können. Und dann kommt die Blutung und es ist alles wieder gut.
Okay.
Und die depressiven Patienten haben eben ständig diese Symptome. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Frauen mit psychiatrischen Erkrankungen, die merken, dass es in der zweiten Zyklushälfte nochmal Fahrt aufnimmt. Das ist auch bekannt. Und man kriegt es eigentlich nur raus, indem man wirklich ganz genau nachfragt und ganz genau auch Tagebuch darüber führt, wann habe ich eigentlich was.
Das heißt, es vermischt sich dann bei manchen Frauen auch.
Genau. Und das ist super schwierig. Weil man dann, wenn man weiß, okay, die Patientin hat möglicherweise eine Depression, die wird in der zweiten Zyklushälfte schlechter, aber es sind nicht unbedingt typische PMDS-Symptome, dann ist es schon, muss man halt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Psychiatrie überlegen, wie mache ich das jetzt? Was ist jetzt die richtige Therapie für genau diese Patientin? Grundsätzlich profitieren eigentlich alle Patientinnen von einer Unterdrückung des Eisprungs, wenn sie solche zyklusgebundenen Erkrankungen haben. Das hat sich extrem bewährt. Da gibt es auch sehr gute Studien, die belegen, dass es genau so eine super Idee ist. Aber es hilft eben manchmal auch tatsächlich nicht bei allen. Also wenn ich den Zyklus unterdrücke und ich habe eine PMDS, dann geht es mir gut, ist prima. Aber wenn ich eigentlich eine Depression habe, dann muss ich natürlich trotzdem noch die zugrunde liegende Depression behandeln. Sonst habe ich meine Erkrankung oder meine Angststörung nicht vollständig behandelt.
Mir ist gerade noch mal was aufgefallen zu den Mädchen in der Pubertät. Die Zyklizität des Problems lässt sich deswegen natürlich auch schwerer bei denen erkennen, weil gerade in den ersten 1, 2, 3 Jahren nach der ersten Regelblutung haben die nicht in jedem Zyklus einen Eisprung. Da gibt es auch gute Daten zu. Also dass dieser regelmäßige Eisprung stattfindet, da braucht es eine Zeit. Deswegen haben die auch manchmal starke Blutungen und auch eben nicht ganz regelmäßige Blutungen. Und die werden dann eben nicht in jedem Zyklus diese Verstärkung ihrer Pubertätspsychosymptome haben, sondern eben auch nur sporadisch. Und dann macht es natürlich noch schwerer zu erkennen, dass eine Zyklizität vorhanden ist.
Genau.
Also was ich wirklich nochmal, auch Patienten, die sagen richtig, mein Leben fällt in zwei Hälften. Das finde ich immer sehr eindrucksvoll. Und spätestens an der Stelle muss man das auch total ernst nehmen.
Frau Schenkhagen, Sie haben ja ein Buch geschrieben zu diesem Thema, das heißt PMDS als Herausforderung. Und ich habe da gelesen, dass die meisten Frauen erst zwischen 30 und 40 überhaupt behandelt werden, weil dann der Leidensdruck in diesem Alter größer wird. Womit hat das zu tun? Hat das schon was mit diesen beginnenden Hormonumstellungen Richtung Wechseljahre zu tun?
Eher nicht, sondern das ist das Problem, dass wir auch noch neben den Hormonen was haben, was unter dem Titel Leben läuft. Und wenn Sie sich angucken, wie die Situation von Frauen in der Lebensmitte ist, ja, da geht es darum, irgendwie Ausbildung fertig, Beziehung angefangen, Kinder bekommen, 1, 2, 3 Kinder, super Herausforderung im Job, super Herausforderung zu Hause. Das ist dieses biopsychosoziale Modell. Das heißt, es gibt die Krankheit und es gibt die Rahmenbedingungen für die Krankheit. Und wenn ich eben gute, stabile Verhältnisse habe, ja, ich sage jetzt mal, ich habe eine wunderbare Paarbeziehung und ich habe gerade keine Kinder und ich habe einen Job, der macht mir Spaß und der stresst mich auch nicht besonders und ich kann gut für mich sorgen und alles ist prima, dann komme ich vielleicht auch mit so einer Erkrankung wie einer PMDS besser zurecht, als wenn mein Basisstresslevel, bedingt durch das, was da gerade sonst noch in meinem Leben stattfindet, maximal am Limit ist. Und das ist auch ein Grund, warum manche Frauen wirklich erst merken, nachdem sagen, also ich hatte irgendwann früher mal was, dann habe ich lange eine Pille genommen. Klar, damit war das Symptom erstmal weg. Dann habe ich sie abgesetzt, da war der Fokus vielleicht dann auf dem Thema schwanger werden. Dann hat die Frau die Kinder gekriegt und dann hat sie eben jetzt wieder Zyklen. In der Stillphase hatte sie, wenn sie, sofern sie nicht geblutet hat, eben keine Symptome. Dann ist sie jetzt aus dieser unmittelbaren Zeit nach der Entbindung raus, hat das Kind, hat den Stress, den Schlafstörungen und, und. Und dann ist die Eskalationsspirale so weit hochgefahren, dass es dann plötzlich so ist, mein Gott, was ist jetzt mit mir los? Und dann ein bisschen später, also wir reden jetzt über die Patientin, die dann eher so Ende 30 ist, dann merken die Frauen, dann schleicht sich diese perimenopausale Übergangsphase ein mit Beginn der hormoneller Instabilität. Und dann kann sich das Bild noch mal ein bisschen verschärfen, weil dann obendrauf gepackt auch diese normalen perimenopausalen Übergangssymptome kommen, die die Sache auch nicht wirklich besser machen. Mhm. Und was man vielleicht in dem Zusammenhang noch sagen muss, ist, dass gerade für Frauen, die eine PMDS haben, von sich das von sich wissen oder nach einer Entbindung mit einer Depression reagiert hatten oder Psychose, wie auch immer, also postpartal eine psychische Erkrankung hatten. Das sind die Frauen, die in der Perimenopause ein ganz besonders hohes Risiko haben, dass sie eine Depression entwickeln, dass sie eine psychische Störung entwickeln. Ich erkläre das den Patientinnen, die zu mir in die Beratung immer kommen, so dass ich sage, sie haben ein hormonsensitives Gehirn. Ihr Gehirn ist hormonempfindlich. Und hormonelle Schwankungen verträgt ihr Gehirn ausgesprochen schlecht. Und es gibt ganz viele Erkrankungen des Gehirns, die einfach zyklusabhängig schlechter werden. Und immer dann, wenn es mal so ein bisschen richtig rau zur Sache geht, ja, dieses Bild von Ebbe und Flut, ne, hier aus dem Norden, das kann das Gehirn. Aber wenn wir dann in der Phase von Springfluten, Tsunamis sind, wilden Stürmen, dann hält das Gehirn das einfach nicht mehr aus. Mhm. So. Und dann kommt noch das Leben dazu und dann kracht's.
Okay. Die Anna hat uns geschrieben und sie sagte, sie hat eigentlich immer so ein bisschen prämenstruelle Beschwerden. Das ist aber immer erst so in den Tagen vor den Tagen. Doch jetzt hat sich das ein bisschen ausgedehnt. Sie sagt, sie merkt es eigentlich schon nach dem Eisprung und auch während der Periode. Sie hat nur noch eine gute Woche im Monat. Ist das so ein typischer Fall von einer Frau, die es eigentlich schon immer hatte, jetzt aber erst sozusagen im mittleren Alter so richtig merkt, weil es, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann alles zusammenkommt?
Genau, das könnte sein. Wobei dieses, also bei der klassischen PMDS ist es wirklich so, sobald das Progesteron raus ist, geht es den Frauen wieder gut. Wenn mir Frauen erzählen, sie merken auch während der Regel, dass es ihnen nicht gut geht, dann ist immer der Verdacht, dass das Problem hier jetzt der abgefallene Östradiolspiegel unmittelbar vor der Regel sein könnte. Und der dann niedrige Östradiolspiegel während der Regel. Das heißt, sie hätte vielleicht noch ein zusätzliches Problem. Also PMDS, das müsste man überprüfen, kann sein. Und vielleicht niedrige Spiegel, länger niedrige Spiegel zu Beginn des nächsten Zyklus, würde man als sogenannte Follikelreifungsstörung bezeichnen. Das kommt nicht so richtig in Fahrt. Und das merken Frauen eben durchaus auch, gesunde Frauen und Frauen mit PMDS eben auch. Und dann kommt es eben zur Überlagerung von zwei verschiedenen Phänomenen. Die Therapie in so einer Situation wäre eigentlich, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Stabilisierung der hormonellen Situation. Im Idealfall an jedem Tag des Zyklus genau die gleiche hormonelle Situation. Je nachdem, wie das Risikoprofil ist, dann zum Beispiel mit einer Pille, kombiniertes hormonales Kontrazeptivum oder einer entsprechend kombinierten Hormontherapie, mit der ich aber dann das gleiche Ziel verfolge, nämlich eine Drosselung, Stabilisierung meiner Eierstockfunktion und stabile hormonelle Verhältnisse.
Hm. Wollen wir da jetzt nochmal drauf schauen? Was genau sind sozusagen diese Therapiemöglichkeiten? Gehen wir vielleicht nochmal durch kurz. Also Sie haben schon gesagt, Kombipille funktioniert gerade bei den jüngeren Frauen ganz gut.
Also der Trick ist ja der, wir haben ja ein Konzept, warum das so ist. Wir haben einen Eisprung und wir haben das Gehirn, was darauf reagiert. Also kann ich grundsätzlich zwei Sachen machen. Ich kann den Eisprung wegregeln oder ich kann versuchen, die Reaktion meines Gehirns zu stabilisieren. Also das Stimmungssystem beruhigen oder den Eierstock beruhigen. Beide Optionen habe ich. Und den Eierstock beruhigen kann ich zum Beispiel machen mit einer Pille. Das funktioniert auch sehr gut. Gerade bei jungen Frauen kann man das sehr gut machen, weil die ja vielleicht sowieso eine Verhütung brauchen. Und dann ist das genau die Therapie der Wahl. Viele Frauen wollen ja keine Pille, aber genau für diese Frauen ist das eben nicht nur eine Verhütung, sondern vor allen Dingen ganz, ganz wichtig auch eine Therapie, die ihre Lebensqualität deutlich verbessern kann. Oder aber ich überlege mir, ich setze einen Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer ein. Und man hat am Anfang tatsächlich diese Medikamente durchgehend gegeben, bis man rausgekriegt hat. Das ist tatsächlich so, das wirkt sogar in der zweiten Zyklushälfte. wenn man nur das ab Eisprung nimmt oder manche Frauen, bei manchen Frauen ist es sogar so, die wissen genau, wann es losgeht und die fangen tatsächlich erst dann an, diese Medikamente zu nehmen und nehmen sie so lange, bis sie anfangen zu bluten und dann ist gut. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Also die Studien sind gemacht worden mit der durchgehenden Anwendung dieses Medikamentes oder aber mit der zyklischen. Und man sieht tatsächlich, dass es in beiden Fällen wirkt. Was vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz super spannend ist, ist, dass die Patientinnen in den Studien berichtet haben, dass sie tatsächlich zum Beispiel unter SSRIs weniger Brustspannen hatten. Das ist natürlich völlig verrückt, weil man so denkt, ja, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Das Brustspannen ist jetzt irgendwie eigentlich doch ein Östrogensymptom. Wieso hat die denn dann weniger Symptome? Und für mich ist das so dieses typische Beispiel, wie stark diese Medikamente auf die Bewertung eines Symptoms einwirken. Also es geht ja immer darum, ich habe, was weiß ich, Schmerz. Aber die Frage ist ja immer, wie gehe ich, wie geht mein Gehirn, wie gehe ich mit meinen Emotionen, mit diesem Symptom um? Und da sieht man, finde ich, ganz schön, dass diese Medikamente einfach auch die Bewertung von dem, was da passiert, positiv verändern können. Und das ist auch, da gibt es, wenn Patientinnen dann schwanger werden wollen, ist ja eine Pille kontraindiziert, klar. Aber man kann durchaus, das muss man dann in Ruhe besprechen, mit diesen SSRIs auch in eine Schwangerschaft gehen. Und manchmal ist es auch absolut geboten, wenn Patientinnen tatsächlich auch vorher eine psychische Erkrankung haben, eine andere, und deshalb einen SSRI brauchen, dass wir dann sagen, nee, da bleiben Sie mal schön dabei, damit Sie gut und sicher durch die Schwangerschaft kommen.
Ich möchte noch mal einhaken ein bisschen, weil wir haben vorhin gesagt, dass gerade bei Frauen in der Lebensmitte zwischen 30 und 40 das PMDS stärker zum Tragen kommt. Könnte übrigens auch sein, dass sie, abgesehen, dass das Leben dazwischen kommt, dass die auch einfach, sagen wir mal so, klarer erkennen, dass es eine Zyklizität gibt. Aber was wir ja schon auch sehen, sind die Frauen, die sagen so, seit ich 40 bin, ungefähr, plus minus natürlich, merke ich das mehr. Und was ich ganz interessant finde, ist, es ist ja fast ein Automatismus in Praxen, dass den Frauen dann einfach Progesteron in der zweiten Zyklushälfte gegeben wird. Dass das total kontraproduktiv ist, haben wir ja gerade schon klar gehört. Und bei manchen Frauen geht der Schuss komplett nach hinten los. Aber was ich auch nochmal interessant finde, weil auch das ist aus meiner Sicht ein bisschen eine Fehldarstellung, auch in der medizinischen Literatur. Das kann man gebetsmühlenartig überall lesen, dass das erste der Progesteronmangel ist, der den Frauen Beschwerden macht. Wir sehen aber im Labor, wir machen ja viele Laborbefundungen auch für unser Labor in Frankfurt, da sehen wir gar nicht selten, und ich sammle gerade diese Fälle, dass wir sogar einen relativen Progesteronüberschuss in der zweiten Zyklushälfte haben. Das heißt, anders als die Östrogendominanz, die nun klassischerweise Brustspannen und Wassereinlagerung macht, haben wir da eine Progesterondominanz, und das ist natürlich auch relativ logisch, dass das PMDS-Symptome verstärken wird. Und es hat möglicherweise damit zu tun, das hat Frau Schwenkang ja auch gerade schon gesagt, dass der Follikel, also das Eibläschen, was ja Östrogen auch produziert, dass das nicht so richtig mehr top ausreift und dass ein Follikel zum Sprung kommt, der schon von vornherein nicht, sagen wir mal, hormonell aktiv genug ist. Das heißt, wir haben da auch nochmal ein Östrogendefizit, was sich per se auch auf den Serotoninspiegel auswirken kann, aber auch zu viel Progesteron. Das finde ich total interessant. Ich sammle gerade diese Fälle. Ich habe schon überlegt, ob wir das mal publizieren sollen, um mit diesem Mythos aufzuräumen, dass es immer der Progesteronmangel ist, der in dieser Übergangsphase zur endgültigen Menopause eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal ganz wichtig. Und der Reflex, geben Sie Progesteron, der ist erstmal falsch.
Ja, genau. Wir sehen das auch immer wieder, wenn ich solche Patientinnen betreue. Die haben dann in der Regel ja schon viel durch. Und die erzählen dann auch, ja, dann hat mir meine Frauenärztin Progesteron gegeben. Ja, und dann war alles ganz furchtbar.
Sie haben ja gesagt, dass die reagieren auf das Progesteron sozusagen so heftig. Mhm. Das ist ja ein natürliches Gestagen. Und in den Pillen, die sie dann geben, sind ja synthetische Gestagene. Aber die machen diesen Effekt dann nicht.
Also der Punkt ist, dass dieses Allopregnanolon, das passt halt super ganz genau an diesen Rezeptor. Das hat da interagiert mit dem Rezeptor und löst dann diese Effekte aus. Und diese ganzen synthetischen Gestagene können auch in unterschiedlichem Ausmaß mit dem GABA-Rezeptor interagieren, tun das aber auf eine andere Art und Weise. Und das ist dann natürlich für diese Frauen segensreich, weil sie haben ein Gestagen, aber sie haben das Symptom nicht. Mhm. Wobei, Vorsicht, ich habe auch schon erlebt, dass Frauen mit synthetischen Gestagenen ab der ersten Tablette genau die gleichen Symptome hatten. Das heißt, wenn ich einer Patientin das aufschreibe, dann sage ich immer, wissen Sie was? Das kann sehr gut sein, dass es Ihnen besser gibt, aber es gibt einzelne Fälle von Frauen, die das nicht vertragen. Und dann setzen Sie es bitte sofort wieder ab, weil es wird uns nicht helfen. Und melden sich bei mir, damit wir überlegen, was wir als nächstes machen. Okay. Aber das ist selten.
Und kann man dann einfach das Gestagen wechseln? Oder ist, wenn
dann einmal wechselt man zum Beispiel die Pille. Es gibt, okay. Also es sind ganz, ganz viele Pillen untersucht worden für diese Indikation. Und was am besten untersucht ist, sind die Pillen, die Drospirenon und Ethinylestradiol enthalten. Aber im Prinzip kann man das mit jeder Pille machen, die in jeder Tablette immer den gleichen Anteil Östrogen und Gestagen enthält, indem man sie einfach durchgehend einnimmt. Am Anfang hat man noch gesagt, man macht das irgendwie so, wie die Vorgabe ist, entweder 3 Wochen nehmen eine Woche Pause oder 24 Tage, 4 Tage Zuckerpillen, also Placebos. Und die neuen Studien weisen aber darauf hin, und das macht auch total viel Sinn, dass es den Frauen am allerbesten geht, wenn man durchgehend immer exakt die gleiche hormonelle Situation hat, also einen Langzyklus macht.
Ah, okay. Mit den normalen Kombipillen, wo man eigentlich Pause macht, die nehme ich dann durch.
So sieht's aus. Das funktioniert eben mit den allermeisten Pillen. Voraussetzung dafür ist aber, dass es immer die gleiche Menge Östrogen und Gestagen in jeder Tablette ist. Sonst kommt man da ganz schnell ins Schleudern. Das funktioniert einfach nicht so gut.
Aber da gibt's, glaube ich, nur wenige, ne, die da variieren.
Genau, da gibt's, das ist nicht der Standard. Der Standard sind diese immer das Gleiche. Mein Bild dazu ist immer, also das Gehirn von Frauen mit PMDS ist ein Beamter, es möchte immer alles genau gleich.
Ja, das ist ein wunderbares Bild, liebe ich sehr. Ich möchte noch mal eins einhaken, deswegen, da darf man den Kopf auch nicht hängen lassen. Also was wir auch in der Praxis sehen, ich gebe jetzt mal zu, ich oute mich, habe nämlich auch alles Mögliche mal schon probiert, weil ich mal wissen wollte, wie funktioniert es, dass jedes Frauenhirn auf jedes Gestagen anders reagiert. Das heißt, die hat ihr PMDS wegen der Verstoffwechselung des eigenen Progesterons zu Allopregnanolon, aber es kann auch sein, dass sie auf andere Gestagene irgendwie auch komisch reagiert. Das muss vielleicht nicht unbedingt über einen GABA-Rezeptor gehen, aber das ist schon ziemlich bekannt, dass Gestagene bei Frauen unterschiedliche Dinge im Gehirn machen. Und die gute Nachricht ist, man muss halt dann ausprobieren, bis man das Gestagen findet, was gut ist für die Frau. Da haben wir natürlich so ein paar Lieblingsgestagene, aber das trifft auch nicht auf jede zu. Und ich bin immer wieder überrascht, dann kommt einer, der gebe ich vielleicht auch in der Postmenopause, also nach der letzten Blutung, irgendein Gestagen, und die sagt, nee, da passiert dieses oder jenes. Dann muss man ein bisschen rumprobieren. Aber wichtig ist, glaube ich, dass das eher die Ausnahme ist und nicht die Regel.
Was vielleicht auch noch total spannend ist, was jetzt im Moment so die moderne Forschung angeht, ist, das heißt, die moderne Forschung geht jetzt dahin, sich anzugucken, wie reagiert das Gehirn oder die Verschaltung im Gehirn auf die Anwendung einer Pille. Man sieht schon ganz basal, wenn man Frauen ohne Pille anguckt, dass zyklusabhängig das Gehirn ganz unterschiedlich funktioniert. Die Verschaltung im Gehirn verändert sich im Verlauf des Zyklus. Und wenn ich da eine Pille reingebe, verändern sie sich wieder. Ja, das ist wirklich, das ist gerade das, was in der Forschung gerade intensiv beforscht wird. Welche Effekte haben Hormone auf die Funktion des Gehirns? Das kann man messen, das kann man darstellen. Und ich glaube, wenn wir dieses Gespräch vielleicht in 2 Jahren nochmal führen, dann kann ich Ihnen ganz viele neue, tolle Sachen erzählen darüber, was wir in der Zwischenzeit alles rausgefunden haben, darüber, welches Gestagen am Gehirn genau an welcher Struktur ansetzt und was dann alles so passiert. Genau, okay. Da geht die Forschung gerade hin.
Spannend. Sie haben ja schon gesagt, nicht jede Frau reagiert gleich sozusagen auf verschiedene Gestagene. Uns hat jetzt die Stefanie geschrieben. Sie ist 40 Jahre alt, leidet an PMDS und hat deshalb von der Ärztin, die Slinda, die Gestagen-Monopille bekommen. Also da ist kein Östrogen enthalten. Sie schreibt jetzt, die Grundaggressivität und die Gereiztheit hat sich unter der Slinda jetzt eher verteilt und ist nicht mehr nur vor der Menstruation da. Sie hört unseren Podcast und fragt, ob sie vielleicht transdermal Östrogen dazu nehmen sollte oder ob sie mit 40 noch zu jung ist, denn vor der Slinda hatte sie ja noch einen regelmäßigen Zyklus.
Also die Idee, mal nachzugucken, ob es vielleicht an einem zu wenig an Östrogen liegen könnte, die finde ich genau richtig. Also zu schauen, zu wenig Östrogen ist auch nicht gut für die Stimmung. Und dann wäre es tatsächlich auch sinnvoll, Östrogen zusätzlich zu geben. Aber ich finde, dass man auf jeden Fall vorher mal nachgucken sollte, wie ist es denn mit dem Östrogenspiegel, um zu schauen, ist das eigentlich die richtige Intervention oder habe ich grundsätzlich bei meiner Indikation für die Therapie vielleicht was falsch gemacht. Also meine Idee ist prinzipiell gut, da würde ich nachgucken und man ist nicht zu jung für so eine Therapie.
Okay. Und die Slinda ist diese Gestagen-Monopille, da haben wir im Podcast schon oft drüber gesprochen, gerade für die Frauen in der Perimenopause.
Genau,
das wäre auch eine Möglichkeit, ja? Also man muss keine Kombipille nehmen.
Ja, absolut.
Nehmen. Okay.
Es geht ja wirklich nur darum, weg mit dem Eisprung. Und weg mit dem Eisprung kriege ich ja mit vielen Methoden, ja. Alle Pillen, die von ihrer Dosierung so sind, dass sie eben den Eisprung unterdrücken, mit denen kann ich das im Prinzip machen. Aber es gibt da eben die kleine Schwierigkeit, dass bei Frauen in der Perimenopause das manchmal nicht so richtig 1A super gut funktioniert, weil die eben so viel Aktivität im Eierstock haben. Dann ist der Spiegel mal zu hoch, dann ist der Spiegel mal zu niedrig, dann muss ich die Dosis möglicherweise verdoppeln. Das sollte man mit der Slinda übrigens nicht machen. Das ist bestimmt auch im Podcast schon besprochen worden.
Genau.
Das ist nicht so eine gute Idee. Aber es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie man dann das gut einstellen kann.
Und gibt es so Kriterien oder ein Alter, wo Sie sagen, da würde ich dann lieber auf die Gestagen-Monopille gehen und nicht auf die Kombipille?
Das Alter ist nicht das Entscheidende, sondern das Risikoprofil.
Okay.
Aber man muss mal ehrlicherweise sagen, dass mit steigendem Alter, tja, schade, ist aber leider so, sich Risiken ansammeln. Ja, also ne, die Sache mit dem Gewicht, die Sache mit den Blutfetten und so weiter und so fort. Also wenn man jung ist, hat man damit weniger Themen und wenn man älter wird, denkt man, ach du liebe Güte, das ist ja, dann sagt einem der Hausarzt irgendwie so Sachen wie, ihre Blutfette waren auch mal schöner. Mhm, genau, dankeschön.
So sieht's aus, genau. Aber ich muss ja nochmal einhaken, was oft unterschätzt wird, ist, dass eben mit diesen Gestagen-Monopillen vielleicht nicht sofort ein Östrogenmangel eintritt, aber das ist auch unsere klinische Erfahrung und das betrifft alle diese Gestagen-Monopräparate und das ist sowohl die Slinda als auch die Desogestrel-Präparate und auch dann gibt es ja noch das Chlormadinon oder das Dienogest. Das ist A, unterschiedlich, wie gut der Unterdrückungseffekt ist. Auch da kommt wieder, jede Frau ist anders. Die Frauen sind eben völlig unterschiedlich. Aber das Zweite ist, dass mein Eindruck auch ist klinisch, dass wenn man die längere Zeit gibt, dass manchmal so allmählich auch die Östrogenproduktion in die Knie geht. Das heißt, die Frauen kommen und sagen, 6 Monate war alles schick, mein PMDS war weg, es war super, mit der Slinda zum Beispiel, aber jetzt geht es irgendwie nicht mehr so gut. Und jetzt könnte das greifen, auch auf die Psyche, was Frau Schwenkhagen vorhin gesagt hat, wenn während der Menstruation geht der Östrogenspiegel normalerweise auch in den Keller. Und dieses Loch ist, je weiter wir in diesem Wechseljahrsprozess voranschreiten, wird dieses Östrogenloch während der Menses auch tiefer. Das heißt, auch mehr Frauen, die sagen, ja, da heule ich immer. Aber es ist dann auch so, wenn dann unter einer Gestagen-Monopille der Östrogenspiegel allmählich niedriger wird, empfinden die Frauen das auch für die Psyche als schlecht. Und da muss man tatsächlich unbedingt daran denken, ein Östrogen dazuzugeben. Das ist relativ häufig, aber man sollte sich vorher ins Bild setzen, wie ist der Spiegel wirklich. Es könnte auch mal sein, dass der Eisprung nicht genügend unterdrückt wird. Auch das sehen wir. Also da muss man tatsächlich mal genau hingucken, was macht der Eierstock. Wie ist der Östrogenspiegel? Sieht man am Eierstock große Zysten, dann hat man eher zu viel Östrogen. Also da muss man doch mal differenziert schauen. Also es gibt nicht so eine One-Fits-All-Lösung, okay, rein mit dem Östrogen dann dazu, sondern man muss da schon ein bisschen hingucken.
Mhm. Ich will noch mal auf 2 Hörerinnen eingehen. Die eine schrieb, ihre Ärztin hätte ihr eine Hormonspirale empfohlen wegen des PMDS. Aber da habe ich ja im Podcast schon gelernt, die bremst ja gar nicht den Eisprung.
Korrekt.
Also ist Quatsch.
So ist es, haben Sie jetzt so gesagt.
Okay, Entschuldigung.
Also.
Und die nächste Frage bezieht sich auf die Minipille. Manchmal wird ja diese Gestagen-Monopille immer als Minipille bezeichnet. Das ist aber nicht ganz richtig, ne? Minipille ist nicht Gestagen-Monopille.
Ja, da geht alles wild durcheinander. Das ist wirklich vollkommen verrückt. Also die Kombinationspillen werden als Mikropillen bezeichnet. Die alten Gestagen-Monopräparate, die wir früher so hatten, die werden als Minipillen bezeichnet. Und diese Pillen zeichnet aus, dass sie den Eisprung nicht sicher unterdrücken. Und das, was wir heute nutzen, also zum Beispiel Desogestrel 75 oder Slinda, die sind in ihrer Dosierung so, dass sie den Eisprung unterdrücken. Und das macht eben den entscheidenden Unterschied. Aber ehrlicherweise sind das alles Gestagen-Monopräparate. Nirgendwo ist ein Östrogen drin. Nur dieser Begriff Minipille, der ist echt total unglücklich. So, großes Kuddelmuddel. Und in der Sprechstunde, wenn die Patientin sagt, ich nehme da so eine Minipille, dann muss ich immer mal nachfragen, was meint die denn? Und meistens ist es dann doch eine Kombipille, weil es ist ja auch völlig überhaupt gar nicht vernünftig einzusehen.
Ja. Jetzt haben wir schon gesagt, wir bringen die Frauen mit dem PMDS sozusagen dadurch zur Ruhe, dass der Eisprung gebremst wird. Jetzt kommen die in die Postmenopause, hatten ihre letzte Blutung. Dann wird es ja wahrscheinlich besser, oder? mit dem PMDS?
Genau, kein Eisprung. Alles gut, vorausgesetzt, sie kriegt kein Progesteron.
Das wollte ich nicht, das nehme ich Sie fragen. Mhm. Jetzt kriegt die aber Hitzewallung und Sie sagen, ich gebe ihr Östrogen und brauche aber ein Gestagen, um die Gebärmutterschleimhaut zu schützen. Dann kriegt die aber kein Progesteron. Klar.
Dann kriegt die eben Duphaston zum Beispiel.
Okay.
Oder irgendein anderes. Ja, also es gibt ja, ich habe ja reiche Auswahl. Niemand muss mit Progesteron therapiert werden.
Duphaston ist dieses Dydrogesteron, ne?
Dydrogesteron, ja, genau.
Genau. Mhm. Wir sagen die kleine Schwester oder der kleine Bruder, Frau Schaudig, was sagen wir?
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, es wird eben im Moment, weil das auch durch verschiedene Bücher, auch Podcasts, whatever, sehr propagiert wird, eigentlich fast automatisch Progesteron verschrieben in der Postmenopause, auch schon in der Perimenopause, wo es nicht so gut funktioniert. Das haben wir ja schon oft besprochen. Aber mein Eindruck ist, dass im Moment eigentlich ganz, ganz viele Ärzte automatisch, wenn die Frau sagt, ich habe Hitzewallung, ich habe die Regel vor 6 Monaten gehabt, dann greifen die zum Progesteron. Das ist auch in vielen Fällen gut, weil es den Schlaf auch unterstützt, aber man muss immer fragen, hatten sie deutliche Stimmungsschwankungen früher in der 2. Zyklushälfte? Es ist klar, warum, das haben wir jetzt ausführlich erklärt, und die sollten bitte kein Progesteron bekommen, sondern eher Dydrogesteron, was nicht diesen Effekt auf den GABA-Rezeptor hat über Verstoffwechslung. Dieser Automatismus immer Progesteron ist eben auch nicht richtig.
Und es ist tatsächlich auch so, dass ich durchaus Patientinnen habe, die irgendwie eine Depression in der Vorgeschichte haben. Wenn die dann Progesteron kriegen, geht es denen richtig schlecht. Mhm, ja, also wenn Frauen vor mir sitzen und mir sagen, deshalb so diese Anamnese, habe ich irgendwas in meiner Vorgeschichte? Das wird ja nicht immer so gerne darüber gesprochen. Also Patientinnen schreiben das auch manchmal in unseren Fragebogen gar nicht auf. Und im Gespräch kommt es dann erst raus, dass sie doch schon mal stationär waren, dass es dann irgendwie mal im Zusammenhang zum Beispiel mit einer stressigen Lebenssituation in der Zeit nach der Entbindung doch mal irgendwie schwierig war, dass sie dann vielleicht doch mal in der Klinik waren. Dann heißt es, ja, ich hatte Burnout. Und dann ist immer die Frage, war das wirklich ein Burnout oder war das eigentlich doch, der Burnout ist eigentlich nur ein Symptom, hatte es doch eigentlich schon, waren die Kriterien für eine Depression doch schon erfüllt? Mit was haben wir es denn da tatsächlich zu tun gehabt? Und gerade bei so einer Vorgeschichte muss man sich ganz genau überlegen, welches Hormon gebe ich da, wie mache ich das, damit es eben nicht schief geht, und wenn es schief geht und die Patientin merken, das tut mir nicht gut, sich dann auch schnellstmöglich wieder bei der Ärztin zu melden und zu sagen, also das ist irgendwie nicht gut für mich, was ich hier nehme.
Damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema, zur zyklischen Migräne, weil es gibt ja doch nicht wenige Frauen, die nicht nur sozusagen vor der Blutung spannende Brüste haben oder schlechtere Laune, sondern auch Kopfschmerzen bis hin zu Migräne bekommen. Frau Schwenkhagen, das ist auch eins Ihrer Spezialthemen. Migräne, eine der häufigsten neurologischen Krankheiten überhaupt, und die kann hormonell getriggert werden. Was müssen wir über Migräne wissen? Was passiert da in unserem Gehirn?
Also der Dreh- und Angelpunkt für diese Erkrankung ist der Nervus trigeminus, ein Gesichtsnerv. Aber der nicht alleine, sondern da hängt auch noch das Hirn dran und die Frau. Und man kann es vielleicht einfach mal so beschreiben, dieser Nerv gerät außer Kontrolle. Es kommt zu einer, medizinisch würde man sagen, Entzündungsreaktion. Es werden Botenstoffe freigesetzt. Diese Botenstoffe machen eine Weitstellung der Gefäße und das Endergebnis ist der Schmerz. Und das ist eben nicht nur dieser Gesichtsnerv, also viele Frauen eben mit Migräne merken, also sie haben einen halbseitigen Kopfschmerz, Hemikranie. Die eine Seite vom Kopf ist betroffen, die andere Seite ist nicht betroffen. Das ist eben dann diese Seite, der Gesichtsnerv auf der Seite. Und vielleicht nochmal, um so zu erklären, also Kopfschmerzen kennen ja viele, es gibt unfassbar viele verschiedene Formen von Kopfschmerzen, aber so diese klassische Migräne ist eben relativ typisch, weil sie einseitig ist, es gibt sie auch doppelseitig, aber typischerweise ist sie einseitig, ist dieser pulsierende Schmerz, jede Migränepatientin, die jetzt zuhört, weiß das ganz genau, und wenn man sich dann körperlich bewegt, wird es auch noch schlimmer und dann auch noch Übelkeit oder Licht- und Lärmempfindlichkeit. Ich habe selber eine Migräne, es hat auch ein bisschen gebraucht, bis ich rausgekriegt habe, dass ich Migräne habe und dass dieser bekloppte Kopfschmerz einfach wirklich nur Migräne ist und sonst eben einfach nichts. Und dass eben dieses, auch gerade dieses, ich sehe mich dann irgendwie, ich gehe eine Treppe rauf oder runter und denke, okay, dieser Kopfschmerz ist kein normaler Kopfschmerz, dieser Kopfschmerz ist eben eine Migräne oder, naja, und diese Migräne ist eben einfach auch eine Erkrankung, die nicht nur den Kopfschmerz beinhaltet, sondern eben auch eine Vorphase haben kann. In dieser Vorphase können dann irgendwie Müdigkeit, Gähnen, manchmal auch Aggressivität auftreten, dann kommt irgendwann der Kopfschmerz und dann löst sich das Ganze wieder auf. Das kann eine kurze Zeit dauern, das kann aber auch durchaus mal ein bisschen länger dauern, bis dieser Kopfschmerz dann tatsächlich vorbei ist. Und was eben für uns ganz wichtig ist, dass es Patientinnen gibt, die einen Vorboten, eine Aura haben. Und diese Aura ist ein interessantes Phänomen, bei der die Patientin dann zum Beispiel vor ihrem Auge sowas wie Blitze sehen, die sich ausdehnen. Also wenn man Patientinnen sagt, können Sie mal zeigen, wie das aussieht, dann machen die so eine Zickzack-Bewegung mit dem Arm. Ja, und das dehnt sich aus und es kann so weit gehen, dass man irgendwie nichts mehr sehen kann am Ende des Tages. Meine erste Migräne-Aura hatte ich, da war ich noch im Medizinstudium und ich guckte irgendwie raus und dachte, komisch, ich kann gar nicht mehr gucken und ich kann auch nichts mehr lesen, es wackelt alles. Es war Mittwochnachmittag, ich hatte keine Ahnung, was ich da hatte. Es war am Ende des Tages einfach nur eine Migräne-Aura. Die gibt es auch in bunt, die gibt es eben in ganz vielen Symptomen und typischerweise geht die dann irgendwann auch weg und dann kommt der Kopfschmerz und dann weiß man eben, okay, das ist jetzt hier kein Schlaganfall, sondern das ist tatsächlich einfach nur eine Migräne-Aura und das gibt es eben auch mit einem lahmen Arm, ja, dann hat man Kribbeln in den Fingern oder Taubheitsgefühle und das Wichtige dabei ist, dass man weiß, dass diese Migräne eben ein Risikofaktor ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allen Dingen für einen Schlaganfall. Was geht das alles Frauen an? 50% der Migräne-Patientinnen sagen, sie haben eine Zyklusbindung und 10% sagen, sie haben nur und ausschließlich Migräne während der Regel. Das ist was relativ Seltenes, es gibt es aber. Und das schreit ja nach einer hormonellen Erklärung. Ja, also genau. Hormone spielen bei der Entstehung dieser Erkrankung eindeutig eine wirklich wichtige Rolle, muss man sagen.
Und kann man das näher beschreiben? Also es ist sozusagen der Abfall des Östrogens oder der Anstieg des Progesterons. Welches Hormon macht
das? Genau. Ja, genau, das ist ganz spannend. Das hat man schon vor vielen, vielen Jahren rausgefunden mit Hilfe von so Experimenten. Und man hat dann gesehen, dass es eben mit dem Progesteron diesmal wahrscheinlich gar nichts zu tun hat. Es wird immer noch mal diskutiert, aber es scheint, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle zu spielen, sondern es ist genau so, wie Sie sagen. Es ist der Abfall des Östrogens, der die Migräneattacke auslöst. Dieser Abfall des Östrogens führt zu einer Destabilisierung dieses Nervs. Daraufhin wird dann verstärkt CGRP freigesetzt, Calcitonin Gene Related Peptide. Und das triggert dann diese Migräneattacke. Aber spannend ist, es ist nicht nur das Östrogen, sondern wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass auch das Oxytocin beteiligt ist. Oxytocin kennen ja vielleicht viele also als Kuschelhormon. Oxytocin spielt für die Schwangerschaft und in der Stillzeit eine große Rolle. Und Oxytocin fällt aber tatsächlich auch, wir haben also auch im normalen Zyklus Oxytocin und das fällt auch, genauso wie das Östrogen, unmittelbar tatsächlich vor der Regel ab. Und diese beiden, der Oxytocin-Abfall und der Östrogenabfall, triggern offensichtlich die Migräne. Was man mittlerweile auch herausgefunden hat, ist, dass Frauen mit Migräne in der zweiten Zyklushälfte einen schnelleren Östrogenabfall haben als Frauen, die eben keine Migräne, keine solche zyklusgebundene Migräne haben. Und die Therapie, die Konsequenz für die Therapie, die sich daraus ergibt, ist so ähnlich wie beim PMDS. Man versucht, Stabilität und keine Schwankungen reinzubringen. Hier im Podcast ist ja schon viel über die Perimenopause geredet worden und die starken hormonellen Schwankungen im perimenopausalen Übergang. Und das ist sozusagen eine Vergrößerung des hormonellen Problems, was man vorher hatte. Während man vorher nur kleine Schwankungen hat, hat man jetzt Riesenschwankungen. Und da ist natürlich sofort die Migräne mit dabei. Und diese exzessiv hohen Östradiolspiegel können Migräne-Auren triggern. Also, es gibt Frauen, die haben immer zum Zeitpunkt der Ovulation eine Aura. Da haben sie kurzfristig ein ganz hohes Östrogen. Es gibt Frauen, die haben in der Perimenopause diese Neigung zu Follikelpersistenzen, das heißt nicht geplatzten Follikeln, die einfach immer weiter Östrogen produzieren in großen Mengen. Das kann Auren auslösen. Und dann natürlich tatsächlich auch Pillen, die Ethinylestradiol enthalten. Also, es gibt ja Pillen, die enthalten synthetische Östrogene und Pillen, die enthalten natürliche Östrogene. Und gerade das Ethinylestradiol kann eben solche Auren triggern. Das heißt, es ist ganz typisch, dass Frauen in den Wechseljahren merken, dass ihre Migräne nochmal deutlich an Intensität zulegt. Spannend ist zum Beispiel auch, dass Frauen mit Migräne in der Vorgeschichte mehr Hitzeballungen haben. Das war mir auch bis vor einiger Zeit gar nicht klar, aber es gibt eine ganze Reihe von Studien, die das zeigen. Und das weist nochmal so ein bisschen darauf hin, dass Frauen mit Migräne möglicherweise eben einfach auch ein anderes Gefäßsystem haben, was anders funktioniert als bei ganz gesunden Frauen, und dass man auf diese Frauen eben sowohl, was das Schlaganfallrisiko angeht, als auch was das Herzinfarktrisiko angeht, besser aufpassen muss als auf Frauen, die diese Erkrankung nicht haben.
Und mit dem Ethinylestradiol, das fand ich spannend, weil heißt das, dass dann die Frauen durch dieses Ethinylestradiol die Migräne bekommen oder weil das dann pausiert, weil die dann eine Pause machen mit der Kombipille?
Sowohl als auch. Also wenn Frauen eine Pille nehmen und plötzlich feststellen, oder ich habe eine Patientin, der setzt sich auf eine Pille und die kriegt plötzlich Auren. Die hatte eine Migräne vorher und plötzlich kriegt sie eine Aura. Hm. Die hatte sie vorher nicht. Dann ist das meistens zu erklären durch das viel an Östrogen, was dann da plötzlich in der Zirkulation ist.
Okay. Und Sie haben gesagt, im Prinzip von der Therapie versuchen wir auch wieder die Frauen auf so ein gleichmäßiges hormonelles Level zu bekommen. Das heißt, in der Perimenopause scheidet bei denen eigentlich so ein Versuch mit bioidentischen Hormonen aus.
Jupp, so ist es.
Okay.
Genau so.
Die Erika hat uns geschrieben, sie ist 58 Jahre alt. Vor 18 Jahren wurde die Gebärmutter entfernt, die Eierstöcke blieben drin. Seit dem zweiten Kind hat sie eine diagnostizierte Migräne mit Aura. Aufgrund von Depression, Stimmungsschwankungen und massiven Schlafstörungen hat die Gynäkologin bioidentische Hormone verschrieben, einmal Östrogen und Progesteron dazu. Nach 2 Jahren hat sie die Hormone jetzt im August wieder abgesetzt, weil sie gehört hat, dass dann ihr Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko größer ist. Ihre Frage ist nun, dürfen Patientinnen, die Migräne mit Aura hatten, überhaupt Hormone nehmen?
Ja, aber risikoadaptiert. Also Östrogen nach heutiger Lesart ist es so, dass man sagt, man nimmt ein Östrogen eben über die Haut und ein möglichst neutrales Gestagen dazu, also Progesteron oder Dihydrogesteron, je nachdem, was eben funktioniert. Und man versucht auf jeden Fall andere Risikofaktoren, die da sind, unbedingt unter Kontrolle zu bringen. Also erhöhte Blutfette, einen erhöhten Blutdruck und so weiter und so fort, damit eben die Risikosituation insgesamt nicht nur für die HRT, sondern für die Frau insgesamt so gut ist wie irgendwie möglich. Das ist das, also Hitzewallung, Migräne sind eben ernst zu nehmen und wir machen halt eine risikoadaptierte Therapie und versuchen alles, was wir an Risikofaktoren fürs Hirn und fürs Herz-Kreislauf-System, die sind ja in der Regel die gleichen, haben einfach zu verbessern. Das ist das, was wir tun.
Das heißt, wir haben ja im Podcast schon mal gesagt, also dann kein geschlucktes Östrogen bei Frauen mit Migräne und Aura.
Das
also
ist
auch ohne Aura übrigens, generell Migräne.
Ja,
ne?
Genau. Da gibt es total spannende Untersuchungen von einer Kollegin von uns aus Italien, die hat das schon vor 20 Jahren untersucht, dass wenn man Patientinnen vergleicht, die orale Östrogene nehmen und Östrogene per Pflaster in dem Fall, dass die Frauen, die das Östrogen per Pflaster bekommen haben, einfach weniger Migräne, weniger Schmerzen, weniger Schmerzmittel und so weiter und so fort gebraucht haben. Was man sich gut erklären kann, auch dadurch, dass eben die Therapie per Pflaster einfach so super stabile Spiegel macht. Also es gibt tatsächlich Patientinnen, bei einer Migräne mit der Therapie, mit dem Östrogengel zum Beispiel nicht zurechtkommen. Und erst wenn sie ein Pflaster kriegen, wird es besser mit der Migräne. Mhm. Weil Stabilität ist Trumpf. Je stabiler das System ist, desto besser geht es der Migränepatientin.
Das ist sehr schön gesagt. Stabilität ist Trumpf. Ich möchte vielleicht trotzdem noch mal eins ergänzen zu dem, was vorher gesagt wird. Es ist schon so, dass das Ethinylestradiol noch mal eine stärkere Gefäßwirkung hat. Und zwar sowohl also auf die Thromboseneigung wahrscheinlich, die wir vermeiden wollen, aber auch auf andere, sagen wir mal, Systeme, die am Gefäßsystem wirken. Stichwort Angiotensinogen oder es gibt noch mehr. Und wir sehen es schon gelegentlich, dass Patienten, die umgestellt wurden von einer ethinylestradiolhaltigen Pille auf eine Pille, die 17-Beta-Östradiol, also das natürliche Östradiol, enthält, plötzlich weniger oder keine Migräne mehr haben. Es gibt ja welche, die wollen auf keinen Fall von der Pille weg. Dann reden wir liebevoll jedes Mal ein, sie müssen jetzt weg von der Pille, weil sie haben Auren und das geht einfach nicht. Und dann ist manchmal so eine Krücke, okay, wir probieren es mal mit natürlichem Östrogen, und tatsächlich gibt es wenige Patienten. Man sollte auch denen überhaupt kein orales Östrogen geben, auch wenn es bioidentisch ist. Aber bei manchen sieht man das tatsächlich, dass es einen Unterschied gibt. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass das Ethinylestradiol insgesamt einen noch stärkeren Östrogeneffekt hat, also dass es der Effekt alleine ist. Aber wir sehen das schon. Also Ethinylestradiol ist bei den Patienten einfach überhaupt gar keine Option. Das muss raus.
Auch, genau. Das nochmal wichtig. Auch wenn die noch jünger sind.
In aller Deutlichkeit.
Auch für die Jüngeren.
Auch wenn die jünger sind, genau. Ja, auch wenn die jünger sind.
Okay. Mhm.
Das gilt übrigens auch für Ethinylestradiol in diesem Verhütungsring. Auch da denken viele, ja, das ist ja nicht geschluckt. Aber das Ethinylestradiol ist einfach ein so potentes Östrogen. Es wird irre langsam abgebaut, hat eine viel, viel längere Halbwertszeit als jetzt das natürliche Östrogen, auch wenn es geschluckt wird. Also da ist einfach für Risikopatientinnen in welcher Form auch immer, und da gilt die Migräne und Migräne mit Aura ganz klar, gilt auch als Risikofaktor, kein Ethinylestradiol.
Wenn Sie eine Aura haben, ist es eine strikte Kontraindikation. Wenn Sie keine Aura haben und sonst keinen Risikofaktor haben, kann man im Prinzip Ethinylestradiolhaltige Kombipillen machen. Aber es darf, wenn es dann schlimmer wird, dann ist es keine gute Idee. Und wir stellen eigentlich routinemäßig Patienten mit so einer Konstellation möglichst nicht auf Kombinationspillen mit Ethinylestradiol ein. Auch wenn sie nur, vermeintlich nur, eine Migräne haben, weil wir eben einfach schon uns echt Gedanken um die Risiken von Frauen machen und die nicht unnötig einer Gefahr aussetzen wollen.
Ja, und wie ist eigentlich Ihre Erfahrung? Hilft das dann, wenn die hormonell sozusagen eingestellt ist, hilft das ganz gut, oder müssen die dann trotzdem noch so Migräne Behandlungen
Tabletten
bekommen.
Weiternehmen. Genau. Naja, das hängt halt davon ab. Also wenn ich wirklich zu den wenigen Frauen gehöre, die ausschließlich eine menstruelle Migräne haben, das sind eben sehr wenige, dann habe ich wahrscheinlich Glück und es ist gut. Aber die allermeisten Frauen haben eben nicht nur hormonbedingt Migräneattacken, sondern es gibt wie noch viele andere Trigger, die eben diese Reizverarbeitungsstörung im Gehirn irgendwie auslösen können. Und die haben dann eben auch weiterhin zu anderen Zeitpunkten Migräne und brauchen natürlich auch weiterhin Migräne-Medikamente. Und deshalb ist das so ein typisches Beispiel, dass Erkrankung, diese ganzen Gehirnerkrankungen, die muss man im Idealfall gemeinsam behandeln. Also die Neurologin mit mir gemeinsam, die Psychiaterin mit mir gemeinsam, damit wir die perfekte Lösung für die Patientin finden.
Es ist ja schon so, dass viele Migränepatienten ohnehin einen Migränekalender führen. Und den müssen die unbedingt weiterführen. Und dann sagen ganz viele, wenn man die hormonell richtig einstellt, ich habe einfach sehr viel seltener Migräne. Wir geben denen auch dann nochmal so Zettel mit oder Migränekalender. Viele haben es einfach schon oder auch als App. Und da sieht man einfach, die Migräne ist sehr viel seltener. Und was Frau Schwenkang auch gerade gesagt hat, die hat halt dann auch mal eine andere Ursache. Aber das muss man unbedingt auch monitoren unter der Therapie. Das ist super wichtig.
Gibt es eigentlich noch so andere Empfehlungen? Also mir wurde damals zum Beispiel gesagt, ich soll unbedingt Magnesium nehmen.
Ja, also Magnesium kann tatsächlich bei manchen Migränepatientinnen hilfreich sein. Muss man so ein bisschen gucken, dass sie, wenn man das in einer hohen Dosis nimmt, kann es auch mal Magen-Darm-Probleme machen. Das kommt drauf an. Aber es ist tatsächlich was, was hilfreich ist und was extrem gut funktioniert, was auch gleich das Risikoprofil so ein bisschen besser macht, ist Ausdauersport. Also 2 bis 3 Mal die Woche Ausdauersport, aber es muss gar nicht wahnsinnig hochintensiv sein, ist extrem gut für Ihr Gehirn zur Stabilisierung, zur Prävention von Migräne, ist aber auch eben super gut, wenn es um Stimmung und Depressionen geht. Also Ausdauersport ist tatsächlich für Patientinnen mit Migräne wirklich eine super gute Sache. Und ja, ich würde mal so sagen, seine persönlichen Trigger gut kennen. Also, wenn man weiß, dass Schlafentzug irgendwie keine gute Sache ist, dann ist es eben einfach sinnvoll, darauf zu achten, dass man nicht in so eine Situation reingerät. Und wie gesagt, hier haben wir wieder das Beamtenhirn. Das gilt bei Migräne am allermeisten. Mhm. Das Gehirn von Migränepatientinnen ist ein Beamter. Liebe Beamtinnen, Beamte, ich entschuldige mich hiermit jetzt nochmal offiziell dafür, dass ich es überhaupt gesagt habe, aber immer alles genau gleich, möglichst regelmäßig. Je regelmäßiger, desto besser ist es.
Ja, und ich glaube, bei manchen Frauen ist auch Zucker oder Alkohol so ein Trigger, ne? Für die Migräne.
Ja, also Alkohol macht natürlich auch den Schlaf kaputt. Ja. Chateau Migräne, wolltest du sagen, ne? Genau.
Ja, genau.
Ja, genau. Wobei es ja immer wieder diskutiert wird, ob vielleicht die Schokolade, von der man glaubt, dass sie die Migräneattacke macht, die man dann vor der Migräne gegessen hat, eigentlich schon Ausdruck dieser Vorphase der Migräne war, in der ich plötzlich Lust auf komische Dinge habe, die ich unter normalen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt des Tages eigentlich gar nicht essen würde. Also das wird immer wieder diskutiert, was ist eigentlich hier Henne und was ist das Ei?
Ach echt, hat man da so Appetit auf einmal auf verrückte Sachen vor der Migräne?
Das gibt es. Es gibt Menschen, okay, die haben dann Appetit auf komische Sachen und essen komische Sachen.
Ungesunde.
Und tun komische Dinge. Genau. Also ich zum Beispiel kriege dann, je nachdem, manchmal Gähnattacken. Dann sitze ich da und denke, hier ist eigentlich gar nichts langweilig. Warum gähne ich eigentlich in einem
das
Stück?
Das kenne ich aber
nächsten
auch,
Tag,
ehrlich gesagt.
Ja, genau. Und das typische Prodrom einer Migräneattacke, es hat auch eine Weile gebraucht, bis ich es rausgefunden habe, dass das hier jetzt völlig in Ordnung ist. Nein, es ist natürlich nicht in Ordnung, aber es ist einfach nur mein Prodrom für meine Migräneattacke. Tete. Ja, oder ich bin wahnsinnig lärmempfindlich. Ich denke, boah, mein Gott, was reden die alle laut? Das ist doch entsetzlich. Kann mal jemand irgendwie die Leute leiser stellen? Nix. Die sind völlig in Ordnung. Ich bin das Problem. Mein Hirn hat ein Problem.
Ja, spannendes Thema, Migräne, PMDS. Wir sind am Ende dieser Folge und ich hoffe, wir konnten viele eurer Fragen beantworten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Dr. Anneliese Schwenkhagen bedanken für diese unterhaltsamen Ausführungen und dass Sie sich Zeit genommen haben. Und natürlich ein dickes Dankeschön an Dr. Katrin Schaudig.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Wie immer.
Fand ich auch. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Danke.
Gern. Immer wieder. In 2 Jahren dann die nächste Folge mit den neuen Erkenntnissen.
Zum Thema Migräne, genau. Oder Gehirn oder was uns dann einfällt. Genau.
Und auch diese Podcast-Folge gibt es wieder zum Nachlesen. Den Link zu den Transkripten packen wir in die Shownotes. Und in der kommenden Folge gibt es dann mal einen kleinen Ausflug in die Welt der Studien. Vielleicht habt ihr die aktuelle Debatte ja auch mitbekommen. Es geht um die Frage, ob die vielen Symptome, über die wir auch im Podcast sprechen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Angstzustände, tatsächlich eindeutig den Hormonschwankungen in den Wechseljahren zugeordnet werden können oder ob das einfach Themen sind, die was mit der Lebensmitte, dem Stress oder dem Älterwerden zu tun haben. Denn eine Dresdner Studie wird gerade immer wieder zitiert, die kam vor Jahren zu dem Schluss, dass nur die Hitzewallungen statistisch eindeutig im Zusammenhang stehen mit den Wechseljahren. Das schauen wir uns mal genauer an und Frau Schaudig vertieft sich für uns dann nochmal in die aktuelle Studienlage. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Abonniert doch unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Und natürlich fleißig weiter erzählen und weiter empfehlen an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern und Patientinnen. Ihr könnt uns auch weiterhin gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Und am Ende natürlich wie immer mein Hörtipp. Diesmal geht es um die Energiewende. Wir beim MDR, wir wollen wissen, was macht das mit einer Region, wenn dort keine Kohle mehr gefördert wird? Ist das das Ende und wie klappt der Neuanfang? Tschüss Kohle, hallo Zukunft, so heißt unser Podcast. Und die beiden Hosts, Britta Felske und Ralf Geißler, sind seit 5 Jahren immer wieder regelmäßig mit dem Mikrofon unterwegs in der mitteldeutschen Braunkohleregion. Sie besuchen Dörfer wie Pödelwitz, das den Kohlebaggern ja nur knapp entkommen ist. Und sie schauen in den Tagebau Profen, wo es spürbar ruhiger wird, weil einfach immer weniger Kohle verkauft wird. Wenn ihr also wissen wollt, wie die Energiewende vor Ort klingt, wie sie gelingt, dann hört rein in Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Den Podcast findet ihr ebenso wie hormongesteuert in der ARD Sounds App. Den Link, den packen wir in die Shownotes.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.